und Fuß. Zwei Freunde im Gespräch.
Hallo und ganz herzlich willkommen heute bei Herz und Fuß, zwei Freunde im Gespräch. Wir hatten ja schon ein paar Endgegner hier. Wir haben heute einen Social-Media-Endgegner und ich freue mich krass. Wir haben jemanden dabei, der zwei absolute Buzzwords kombiniert, Social Media und künstliche Intelligenz. Und wir haben da jetzt echt jemanden gefunden, der über 15 Jahre Erfahrung hat in dem Bereich. Ich weiß gar nicht, ob ich gesagt hätte, dass Social Media überhaupt schon 15 Jahre alt ist. Aber wir haben einen gefunden, wir haben ihn gefunden, wir haben Alex gefunden, Alex Kahn. Er unterstützt Unternehmen dabei, durch strategisches Social Media Marketing zu wachsen, immer wieder neue Zielgruppen zu erreichen. Und heute unterstützt Alex uns. Servus Alex.
Servus, freue mich hier zu sein.
Ja, auch von mir herzlich willkommen Philipp, herzlich willkommen Alex. Schön, dass wir uns wiedersehen. Wir haben uns schon mal gesehen. Gar nicht so lange her. Das letzte Treffen war für mich sehr, sehr inspirierend. Denn du hast uns, dem ganzen Lennix-Team, dem ganzen Management hier im Office, eine Kostprobe deines Wissens über KI gegeben. Was ist künstliche Intelligenz und wie können wir damit umgehen? Und ich war schon sehr skeptisch, aber du hast mich abgeholt, indem du es geschafft hast, dass ich meine Aufmerksamkeitsspanne länger als die Stunde, die ich sonst habe, dir gewidmet habe. Ich glaube, wir saßen fast 5 oder 6 Stunden und es war von der ersten Minute an extrem spannend. Und es war so, als wenn du es einem 3-Jährigen erklärst. Also sehr, sehr einfach, sehr simpel, aber so gut, dass wir alle danach gesagt haben, wow, das ist schon Next Level. Und da ging es von, wir werden es vielleicht nachher nochmal durchgehen, Gemini, Gamma, Perplexity, Firefly, Notion, all diese Dinge, die sind in meinem Kopf geschwirrt. Ich habe alles danach gesucht, habe ein paar Sachen genutzt. Aber was hängen bleibt natürlich am Ende ist ChatGPT. Ich glaube, das ist auch dein Steckenpferd. Nimm uns mal mit, warum du sagst, dass das eigentlich so der, vielleicht die Königs-KI ist im Moment und ist die anfängertauglich?
Ja, also vielen Dank erstmal für die Zusammenfassung, auch von Feedback des letzten Workshops. War sehr schön, mit euch da Zeit zu verbringen. ChatGPT ist aus mehreren Gründen in meinen Augen interessant. Zum einen ist es das bekannteste Tool, das heißt, es nutzen die meisten Menschen, was natürlich aus dem Grund auch interessant ist, weil wenn viele Leute eine KI nutzen, dann bildet die sich weiter, dann hat die mehr Daten und dann lernt die schneller. Außerdem ist ChatGPT in meinen Augen relativ einfach bedienbar, was einen Vorteil und einen Nachteil hat, da können wir später nochmal drüber sprechen. Ich habe nur so eine Zeile und mit der bediene ich alles. Kennen wir auch von Google. Ist auch nur so eine Zeile, die das ganze Internet bedient. Und ich kann unglaublich viel mitmachen. Ja, ich kann die Befehle schreiben von schreib mir mal einen Text über sei mein Brainstorming-Partner. Ich kann mittlerweile Fotos erstellen. Ich kann auditive Inhalte erstellen. Ich kann mit dem sprechen, wenn ich das möchte. Also die Vielfältigkeit von ChatGPT ist in meinen Augen ungeschlagen und deswegen super interessant und auch, um das zweite auch zu beantworten, anfängertauglich, einfach aus dem Grund, weil ich halt nur eine Zeile habe. Ja, ich muss da nichts großartig lernen, sondern ich kann quasi mit dem sprechen, wie ich mit einem Mitarbeiter, mit einem Kollegen spreche, als Beispiel.
Also wenn René so weit gebracht hast, dann Hut ab, spricht unbedingt für dich. Jetzt sind wir direkt in Medias Res gestartet. Und jetzt sorry für die Unhöflichkeit, wer bist du eigentlich? Von daher gib uns doch gerne mal einen Umriss, wie du auch auf das Thema Social Media gekommen bist und was dich jetzt immer auch noch begeistert.
Aber vielleicht als gute Frage noch, was würde denn Perplexity sagen, wenn man eingibt Alex Kahn und was würdest du selber sagen, steht da drin und stimmt?
Das ist eine gute Frage. Also Large Language Models sind ja nicht wie bei Google, dass immer wieder das Gleiche kommt, sondern die erfinden sich ja immer wieder neu. Das heißt, es wird immer was bisschen anderes kommen. Aber ich denke mal, was kommen würde, ist Keynote Speaker zum einen, zum anderen Geschäftsführer der Social Media Agentur Attractive Media. Vielleicht auch Dozent. Ja, das sind so die Trigger Words, die wahrscheinlich rauskommen werden. Und was ich mache oder wie ich damit angefangen habe, ich will jetzt gar nicht die lange Geschichte machen, aber kurzum, bin ich über Umwege während des Studiums auf eine Plattform gestoßen, die hieß Attractive People. Das war eines der ersten sozialen Netzwerke 2005 und bin dann in Absprache mit dem Geschäftsführer, zweiter Geschäftsführer geworden und habe so Anbeginn, wenn man überlegt, 2004 kam Facebook raus, 2005 waren wir mit Attractive People am Start, eines der ersten sozialen Netzwerke mit aufgebaut, bis dann irgendwann Facebook uns allen den Rang abgelaufen hat. Und das war auch der Punkt, wo ich mir geschworen habe, okay, wenn irgendwas Großes, irgendwas Neues kommt, spring da drauf, versuch's zu verstehen. Und das ist so irgendwie mein Werdegang. Ich habe mal einen Marktplatz für Mode gegründet, den habe ich dann an Burda verkauft. Das war so der erste mobile Marktplatz der Mode, weil ich gesehen habe, das Smartphone funktioniert. Ich habe mal 200.000 Follower aufgebaut auf einem Livestreaming-Service, dem ersten, der hieß Periscope, bevor es Facebook Live gab und Instagram Live gab es Periscope. Da habe ich irgendwie das Sprechen gelernt in die Kamera rein. Und dann natürlich ganz groß, Social Media war der rote Faden, aber jetzt KI vor 2-3 Jahren, als das rauskam, habe ich mir gedacht, wow. Und was mich da so beeindruckt hat, ist eigentlich eine Steve Jobs-Geschichte, wo er einen Artikel präsentiert hat, den ich dann auch nachrecherchiert habe. Ganz findige Wissenschaftler haben in den 70er Jahren kommen auf die Idee, das effizienteste Tier zu messen, ja, im Vergleich zum Gewicht, was am wenigsten Kalorien verbraucht, von A nach B zu kommen. Und das ist augenscheinlich der Kondor. Wir selber als Menschen sind so durchschnittlich effizient. Und dann kam jemand auf die Idee, den Menschen auf dem Fahrrad zu messen. Und der ist nochmal um einiges effizienter als der Kondor. Und für Steve Jobs war das so die Regel, wenn du dem Menschen das richtige Tool an die Hand gibst, dann kann der über sich hinauswachsen, seine Evolution quasi verbessern. Und das ist auch der ähnliche Gedanke, der mir kam, als ich KI das erste Mal gelesen habe. Ich habe mir gedacht, okay, krass, wenn du jetzt wirklich so eine künstliche Intelligenz jemandem geben kannst, kann der über sich hinauswachsen. Und so fing ich damit an.
Schönes Bild.
Muss man das sehen? Muss man da auch irgendwie eine Vision haben? Ich meine, Vision ist irgendwie so ein großer Begriff, aber da kommt ja was und hast du da was gespürt? Hast du da was erkannt schon? Oder wenn du 2 Jahre zurückblickst? Weil du hast ja gesagt, wenn wieder mal was Großes kommt, bin ich dabei. Wann weiß man, dass das was Großes ist?
Ich glaube, man probiert viele Sachen aus. Wir haben uns vorhin über Clubhouse unterhalten. Ich springe auf jede neue Sache, die irgendwie spannend ist für mich drauf, weil ich es einfach interessant finde. Ich möchte es erstmal verstehen, für mich ein Bild machen. Funktioniert das nicht? Ich glaube, viel zu viele sind Überschriftenleser von uns geworden. Wir lesen Überschriften und bilden uns ein Bild. Und ich finde, wenn du praxisnah rangehen möchtest, wir haben ja auch einen Beratungsauftrag für unsere Unternehmen, ja, mit denen wir zusammenarbeiten, da müssen wir die Sachen erstmal ausprobieren. Und so war das auch mit ChatGPT. Ich habe das ausprobiert und fand das total faszinierend am Anfang. Du hast was eingegeben, es kam was raus. Du kannst was Komplexeres eingeben, es kam wieder was Interessantes raus. Und wenn man sich anschaut in den letzten 2-3 Jahren, wie sich das gesteigert hat, wie intelligent das auch wurde, so die neueste Studie, die rauskam, so alle verschiedenen Large Language Models, sagt man, haben so ein IQ von 80 bis 90. Das haut uns jetzt nicht vom Hocker, wenn man sagt, der Mensch hat so durchschnittlich 100. Und das neue ChatGPT, O1 Preview, hat angeblich ein IQ von 120. Und das ist schon erstaunlich. Ja, gerade letzte Woche kam ein Interview raus mit Sam Altman, dem CEO von OpenAI, also der Firma, die ChatGPT erstellt hat. Und er hat gesagt, dass wir nächstes Jahr vielleicht schon eine AGI, also so eine allgemeine künstliche Intelligenz erstellen, die intelligenter ist als wir. Und das kann man sich gar nicht vorstellen. Wir können uns mal vorstellen, ja, so intelligent wie wir, halb so intelligent wie wir, aber was ist 100-mal intelligenter als wir? Ja. Das finde ich ein unglaublich faszinierendes Thema.
Ich habe gestern Abend, kurz zur Werbung, einen meiner Lieblingspodcasts gehört, Lanz und Precht, ich weiß nicht, ob ihr den ab und zu mal hört. Und da ging es um Elon Musk. Und da habe ich nicht gewusst, dass Elon Musk auch ChatGPT mit gegründet hat am Anfang. War dir das bewusst?
Ja. Drei Gründer
gibt's. Und dann irgendwie rausgegangen ist, weil er mit Sam Altman nicht richtig zurechtgekommen ist. Oder ist das,
Was der genaue Grund war, also so die offizielle These ist, dass auch Tesla selber an einer KI gearbeitet hat und dass er nicht auf beiden Seiten sein wollte. Vielleicht hat er auch mit Sam Altman sich nicht verstanden. Also Elon Musk ist ja eh unglaublich umstritten, ja, in jeglicher Art und Weise. Und er hat ja dann auch mal sich dafür eingesetzt, dass keiner mehr an KI forschen sollte, weil es alles zu gefährlich ist.
Ja, mit uns zerstören alle, ja.
Zerstören uns alle. Paar Wochen später hat er dann seine KI präsentiert. Also man weiß es nicht so richtig. Aber ja, ist einer der drei Gründer. Ist echt spannend.
Und was da für mich so ein Augenöffner auch war, dass es ja wenig Unternehmen weltweit gibt, die so viel Daten sammeln wie Tesla. Und ich habe dann lang auch überlegt, okay, wo kommt das her? Aber weil die natürlich durch die Kameras in den Fahrzeugen kontinuierlich aufnehmen und keiner so wirklich weiß, was mit diesen Daten passiert. Also natürlich eine Google, eine Meta, natürlich sammeln die auch brutal viel Daten. Aber gerade jetzt Bilder, Videos, wie sich Fußgänger, Fußgängerinnen verhalten im Straßenverkehr, da hat natürlich Tesla die Datenbasis schon sehr früh begonnen zu sammeln. Also echt ein krasser Typ. Ja.
Nimm uns nochmal kurz mit zum privaten Alex, vielleicht ein, zwei Sätze zu dir privat.
Also seit Jahren in einer Beziehung, treibt viel Sport, reise gerne, klingt so ein bisschen wie aus so einer Dating-Anzeige. So ist es tatsächlich. Es gibt wirklich nicht viele Dinge, die mich begeistern. Eins ist sicherlich Familie, das andere ist Sport, das andere ist Reisen und der Rest ist wirklich Arbeit. Also Arbeit bedeutet für mich nicht Arbeit in dem Sinne 9-to-5, sondern ich lieb's, ich leb's. Ich habe neulich mal einen LinkedIn-Post drüber gemacht, ob ich mir irgendwas nicht stimmt, ja, wenn so über Work-Life-Balance gesprochen wird und sagen, du kannst nicht so viel arbeiten, du darfst nicht so viel arbeiten, du musst mehr in Urlaub fahren. Und ich denke mir so, I love it, ja. Andere fliegen in die Hamptons, ja. Ich finde es einfach cool, Sachen auszuprobieren, neue Sachen einfach zu testen und zu sehen, was funktioniert nicht. Und jedem das Seine. Ja.
Vielen Dank.
Ich habe so eine Anekdote gelesen auf deiner Website, dass so einer deiner ersten, in Anführungszeichen, Jobs war, CDs am Schulhof irgendwie zu verklickern. Ja. Also man hat das wahrscheinlich eleganter formuliert auf einer Website, aber da habe ich mich so dran zurückerinnert, so an die ersten CD-Brenner auch.
Ja.
Ich weiß nicht, ob das so was Ähnliches war, aber da merkt man schon mal so ein Funken auch Unternehmertum, oder?
Also da gibt's eigentlich eine ganz lustige Side-Story oder eine ganz romantische Side-Story zwischen meinem Dad und mir.
Aha.
Als ich irgendwie 6, 7 Jahre alt war, kam er zu mir und hat gesagt, setz dich. Du kannst dir vorstellen, wenn so ein Vater zu dir kommt, du bist 6 Jahre alt, setz dich, muss mit dir sprechen, gehst du erstmal die letzten 24 Stunden durch, was hast du falsch gemacht? Ja. Und dann sitze ich da so vor ihm als kleiner Junge und er sagt so, weißt du, als du auf die Welt gekommen bist, haben sich alle gefreut und du hast geweint. Leb dein Leben so, dass wenn du die Welt wieder verlässt, alle um dich trauen, aber du lachen kannst. Was natürlich viel zu deep ist für einen 6-Jährigen. Und ich habe ihn dann groß angeschaut und gesagt, okay, aber wie mache ich das denn? Und er hat gesagt, mach Menschen glücklich. Ich habe 10 Jahre gebraucht, um das zu verinnerlichen. Und deswegen, auch was du angesprochen hast, war Fun-CDs. Ja, meine erste Website, die ich mit 16 programmiert habe, hieß funniest.de. Und da gab es Zitate und Witze bis hin zu Flirtsprüchen. Also alles, was ich irgendwie im Internet finden konnte. Mhm. Und das habe ich auf CDs gebrannt und dann für 10 Mark noch, ja, online verkauft. Ja, und bin dann immer ganz stolz nach der Schule mit dem Fahrrad zur Bank gefahren, habe geschaut, ob irgendjemand mir Geld überwiesen hat, um dann so eine CD zu brennen, wo Fun-Sachen drauf waren. Ja, das war mein erstes Venture, wo ich dann irgendwie 20 Mark im Monat gemacht habe, weil ich 2 CDs verkauft habe und mich tierisch gefreut habe, weil sonst kriegst du halt 5 Mark Taschengeld oder so.
Wow.
Da wurde die Grundlage geschaffen, ha?
Also ich bin zweimal begeistert. Einmal, dass Philipp sich vorbereitet hat. Stark.
Mhm. Finde ich auch.
Und dass auf dem Schulhof du schon mit CDs gedealt hast, finde ich auch. Ja.
Und es war keine Copyright-Verletzung, sondern es war irgendwo
deins. Das war
deins.
Ende der 90er. Das war so ein bisschen, du triffst den Nagel in Schwarz. Ich habe das dann auch wirklich so ein paar Jahre laufen lassen, habe es gar nicht mehr beachtet, weil ich dann schon andere Sachen gemacht habe. Und dann habe ich tatsächlich von irgendeinem Cartoonist eine Abmahnung bekommen, weil ich habe da schon jahrelang gar keine CDs mehr verkauft, weil ich seinen Cartoon da drauf hatte und musste dann auch wirklich, glaube ich, mein ganzes Geld, was ich zwischen 15 und 16 verdient habe, dafür bezahlen, um das alles wieder rauszunehmen. Dann gab es die Seite nicht mehr. Also es war nicht ganz rein. Ja. Hoffentlich ist jetzt mittlerweile verjährt, aber es war zu der Zeit nicht ganz rein. Aber es war noch so eine Grauzone, so Mitte der 90er, Ende der 90er.
Philipp, wir müssen rein in die Fragen, aber vorab noch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr später die Bilder seht, in dem Raum sind 2 Steve Jobs, wenn ihr das mal später seht, wie die angezogen sind, das ist eine ganz andere Liga. Da falle ich wieder aus dem Muster heute, aber...
Also du bist der Einzige mit Muster.
Ja, das ist
also
korrekt.
Von daher.
Also seid gespannt, was später kommt, aber Steve Jobs ist in the house. Alex, welche Mythen hörst du permanent und was begegnet dir immer zu dem ganzen Thema Social Media, aber auch KI? Mit was räumst du auch ab und zu mal so auf?
Ich hatte es vorhin schon mal angekratzt mit, wir sind Überschriftenleser und nicht Practitioner. Und ich glaube, ein Mythos ist, was ich alles brauche, um Social Media betreiben zu können. Von riesen Werbebudgets über eine wahnsinnig ausgefeilte Strategie bis hin zu 4K-Kameras und dem tollsten Mikrofon. Ich glaube, ein Riesenmythos ist, dass es verkompliziert wird. Was schöner wäre, ist, wenn man einfach mal anfängt, ja, mal dann die ersten 10, 20, 30 Posts machen würde, um dann zu schauen, was funktioniert und was funktioniert nicht. Weiterer Mythos ist sicherlich, dass ich überall sein muss. Es gibt, wenn ich B2B bin, eher so Plattformen wie LinkedIn. Wenn ich B2C bin, eher sowas wie Instagram und TikTok. Also ich muss ein paar Hausaufgaben machen und mir überlegen, wo ist meine Zielgruppe? Und dann dort wirklich all-in gehen, anstatt überall zu sein. Und bei KI gibt es natürlich auch viele Mythosse. Zum Beispiel, dass KI uns ersetzt. Ja, ist auch so eine Sache. Keiner weiß, was in der Zukunft passiert, aber ich bin der festen Überzeugung, KI ersetzt uns nicht. Aber die Menschen, die KI wirklich nutzen, eben schon. Das heißt, es geht darum, wirklich das Ganze auszuprobieren, sich selber ein Bild zu machen, wie das funktioniert und was gut funktioniert und was eben nicht.
Mhm. Geht's denn überhaupt noch ohne Social Media?
Also seit Jahren predige ich immer, die Frage ist nicht ob, die Frage ist nur wann. Mhm. Und ich glaube, es ist weitaus schwieriger geworden ohne. Und das ist so ein bisschen der rote Faden meiner Vergangenheit und vielleicht auch der Gegenwart, dass Leute immer wieder debattieren, ob ich das überhaupt brauche. Ja, das fing an irgendwie im Internet, wo die Leute gesagt haben, das Internet, das lasse ich aus. Ja, gibt's ja noch so tolle Zeitungsberichte aus den 90ern. So.
Selbst Gates hat ja gesagt, hey, das wird sich nicht halten.
Absolut. Dann natürlich Social Media. So, ach ja, ich lasse Facebook aus. Ach komm, ich lasse Instagram aus. Ach, TikTok ist doch nur für kleine Teenager, die dann tanzen. Nur mal, um das glatt zu ziehen. Wenn einer der Zuhörer oder Zuhörerin denkt, dass auf TikTok tanzende Teenager sind, dann sind wir im Jahr 2020. Das ist jetzt 4, 5 Jahre quasi her. Die Plattformen entwickeln sich sehr, sehr schnell weiter. Und ohne Sichtbarkeit ist es super schwierig, irgendetwas zu verkaufen. Ja, man sagt, die Amerikaner sagen immer KLT, das heißt Know, Like and Trust. Ich muss dich kennen, du musst mir sympathisch sein und ich muss dir vertrauen und dann kann ich was verkaufen. Das erste von dem ist kennen. Und wenn man sich irgendwelche Studien anschaut, ich glaube, die letzte Studie in Deutschland war irgendwie 2,5 Stunden oder sowas, ist der Durchschnitt, wie lange wir auf Social Media sind am Tag. Da gibt's nicht viele Medien, die da noch mitkommen. Ja, und wenn man sich anschaut, dass irgendwie 40 Millionen Leute oder 45 Millionen Leute auf Facebook sind, irgendwie 20 bis 30 Millionen oder 35 Millionen auf Instagram, dann ist schon schwierig zu sagen, du, jeder zweite Deutsche ist für mich nicht wichtig, mit dem möchte ich nicht in Kontakt treten. Von daher sehr schwierig, ja, so weiterzuleben.
Ich habe noch eine Frage, weil wir müssen das auch immer für unsere Eltern ein bisschen mit übersetzen. Wir haben jetzt gerade wieder von B2B und B2C gesprochen. Nimm uns doch nochmal mit. Du hast mir das ja auch so gut erklärt vor ein paar Wochen, wenn du es unseren Eltern erklären müsstest, was ist B2B, was ist B2C und welche Kanäle, du hast gerade mal angerissen, siehst du da aktuell vielleicht?
Also B2B bedeutet Business to Business, das heißt ein Unternehmen verkauft etwas an ein anderes Unternehmen. Da muss man sich anschauen, wo sind die meisten Unternehmer und wo wird primär über Business gesprochen. Und da die Plattform wäre dann LinkedIn. Mhm. Und dann gibt es Business to Consumer, das heißt, ein Unternehmen verkauft an den Endkonsumenten. Das heißt, an eine private Person, die beispielsweise Schuhe, Taschen und Co. kaufen möchte. Und da gibt es halt Plattformen wie beispielsweise Instagram und TikTok, die sich dafür besser eignen. Oder auch Facebook, die sich da besser eignen.
Vielen Dank.
Ich wollte es ein bisschen den Psychologen raushängen lassen und diesen Exposure-Effekt, dass letztendlich je häufiger du gerade auch einen Menschen siehst, steigt auch die Sympathie, weil du irgendwann gar nicht mehr weißt, wo habe ich diese Person denn gesehen? Und deswegen ist einfach Volumen ganz essentiell, wenn du dir eben sowas wie eine Brand auch aufbauen willst oder eine Erinnerung. Ich frage dich jetzt mal ein bisschen provokant und gehe jetzt mal ein bisschen noch mal mehr in die Ehrlichkeit. Du bist ein attraktiver Typ.
Danke.
Muss man attraktiv sein, um bei Social Media erfolgreich zu sein?
Also, wenn ich jetzt ein Influencer für Bademoden werden möchte, dann ist das sicherlich von Vorteil. Aber wenn wir uns Influencer anschauen in verschiedenen Bereichen, und Periscope ist das perfekte Beispiel gewesen, ja, das war rein Livestreaming, dann musst du halt eine Sache haben, wo du dich unterscheidest. Möglichkeit wäre, dass du attraktiv bist. Möglichkeit wäre, dass du intelligent bist. Möglichkeit wäre, dass du interessant bist. Möglichkeit wäre, dass du ein krasses Netzwerk hast zu Leuten, die das sind. Also es gibt ganz, ganz viele, ganz, ganz viele Möglichkeiten, quasi herauszustechen. Und ich glaube, das Wichtigste an dem Ganzen ist Self-Awareness. Sich selber nichts vorzumachen, zu überlegen, okay, welchen Skill habe ich denn, mit dem ich raustreten möchte? Vielleicht weiß ich viel über Mode. Vielleicht weiß ich viel über Recruiting. Vielleicht weiß ich viel über Reisen. All diese Dinge können spannend sein, weil die Leute verbinden sich nicht mit Perfektion, sondern die Leute verbinden sich mit Relation. Das heißt, wenn es relativiert ist, was passiert und sie sagen, ah, das verstehe ich, das ist einer von uns. Diese Authentizität ist das, um was es geht. Ja, und das Schöne ist, wenn du nicht mehr versuchst, Kim Kardashian oder Pamela Reif oder irgendjemand anders zu sein, sondern du selbst, bist du auf einmal einzigartig. Ja, weil du wirst nie die bessere Pamela Reif sein. Mhm. Ja, vielleicht für die Älteren. Pamela Reif ist eine große Influencerin im Sportbereich. Und es gibt nur einmal dich und frag dich, was begeistert dich? Und du wirst Leute finden, die das Gleiche begeistern. Und wenn du anfängst, darüber zu sprechen, wirst du sicherlich Leute finden, die dir folgen. Und auch da ist mir ganz wichtig zu sagen, es geht auch nicht um die Quantität. Ich sag immer, wenn dir der G8-Gipfel folgt, reichen 8 Personen. Ja, und du bist sehr, sehr einflussreich. Es geht um die Qualität der Leute und nicht um die Quantität. Und wir dürfen eine Sache immer nicht vergessen, dass die Anzahl Follower nicht nur eine Zahl ist, sondern eine Anzahl Menschen, die dir folgen. Viele haben nämlich das Ziel, auch wenn sie mit uns anfangen zu arbeiten, ich habe jetzt 100 Follower oder 10.000 Follower und ich möchte jetzt 20.000, 30.000, 100.000 Follower haben. Und dann frage ich immer, okay, wie viele Kunden hast du denn? Und wenn dann beispielsweise auch so ein Großkonzern, wir nehmen jetzt irgendein Beispiel, wie SAP zu mir kommt und sagt, pass mal auf, wir hätten gern 100.000 Follower. Und dann sage ich so, wer ist ein Kunde von euch? Ja, Unternehmen, die so eine Milliarde umsetzen mindestens. Dann sage ich, weiß ich nicht, ob es so 100.000 überhaupt gibt. Also überlegt euch wirklich, wie viele braucht ihr denn, um glücklich zu sein, um das Ergebnis zu haben, was ihr haben wollt. Mhm. Ja. Und dann ist die Zahl eher zweitrangig, dann geht es um ganz andere Dinge.
Ich wollte jetzt gerade noch eine Einsicht teilen, René, und dann darfst du gleich. Als wir so damals mit Academy und dann ja irgendwann Brides begonnen haben, das war so 2017, 2018, habe ich auch so eine Social-Media-Beratung gehabt. Und da war so ein ganz prägender Satz, der Köder muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Und das kennst du wahrscheinlich, aber das war für mich so krass, mal so diesen Perspektivwechsel. Ja, also was gefällt mir versus was gefällt denen, deren Aufmerksamkeit ich brauche. Und idealerweise, um mal deine Worte zu verwenden, sind es die gleichen und bin ich damit dann auch ein Stück weit authentisch? Ich glaube, es wäre extrem tough, wenn ich sage, okay, das unterscheidet sich groß. Da bin ich wahrscheinlich die falsche Person an der falschen Position.
Stimmt. Also ich sage immer ganz gerne, wenn du nicht du selbst wärst, würdest du dann diesen Post noch liken? Mhm. Weil wir oftmals aus unserer eigenen Brille uns selbst vermarkten möchten. Und ich hatte heute Mittag ein lustiges Podcast-Interview mit einem E-Commerce-Gründer. Der geht wirklich hin und sagt ganz frei Schnauze, du pass auf, wenn du dir mein Produkt nicht leisten kannst, schreib mir eine Nachricht und ich gebe dir 3 Adressen, wo du es günstiger bekommst. Also der klassifiziert mit Ehrlichkeit quasi raus. Der sagt auch, du pass auf, du brauchst es erstens nicht kaufen. Zweitens, wenn du es kaufst, ja, mach dir erst Gedanken, weil es ist echt teuer. Also der geht einfach raus und
ja, was sind das für Artikel?
Wie?
Was sind das für Artikel?
Socken.
Ah.
Also der verkauft so 25 Euro Socken und geht dann auch wirklich hin und hat dann so einen Reich und Schön Versand, der dann irgendwie 60 Euro kostet, wo du nichts extra bekommst, was er auch sagt. Er sagt, das ist eigentlich ein Scam. Ja, aber durch seine Authentizität punktet der.
Ja.
Und was auch faszinierend ist, selbst als E-Commerce-Unternehmen, der Typ erreicht 6,5 Millionen Leute im Monat, ohne einen Cent in Werbung zu stecken. Nur durch organisches Social-Media-Marketing. Mhm. Er sagt, er hat noch nie einen Euro ausgegeben, lebt super gut, indem er einfach Content produziert. Und das ist in meinen Augen eine sehr faszinierende Sichtweise, mal zu verstehen. Ich selber hatte dieses Jahr, glaube ich, 20 Millionen Impressionen auf meinen Kanälen, ohne einen Cent in Werbung auszugeben. Und wenn man das so ein bisschen vergleicht mit den traditionellen Medien, macht man oftmals einen großen Fehler, den sich jeder mal durchdenken muss. Und zwar, was wir bei den traditionellen Medien oftmals verwechseln, ist potenzielle Reichweite mit tatsächlicher Reichweite. Was ich damit meine ist, wenn 1 Million Menschen Germany's Next Topmodel im TV anschauen, dann bedeutet es nicht, dass 1 Million Menschen die Werbung anschauen. Mhm. Denn was passiert, sobald die Werbung kommt? Ja, ich nehme mein Handy raus, ich gehe aufs Klo, ich koche was. Irgendwas, es muss echt viel schief gehen, dass jemand sagt, okay, komm, zeig mir jetzt die Werbung. Genauso, wenn ich am Plakat vorbeigehe, genauso, wenn ich Radio höre. Hingegen Social Media oder allgemein alles, was am Smartphone funktioniert, das kann man jetzt im Podcast schlecht sehen, aber ihr könnt euch vorstellen, dass niemand auf dieser Welt durch das Smartphone swipet, das heißt durch den Feed geht und nicht aufs Handy schaut. Das gibt es nicht. Ich schaue immer aufs Handy, wenn ich von oben nach unten quasi wische. Es bedeutet, wenn Facebook, Instagram, TikTok und Co. mir sagt, dass 25.423 Menschen es gesehen haben, dann haben es 25.423 Menschen gesehen. Mhm. Und genau dieses Äpfel mit Birnen vergleichen ist in meinen Augen ein Problem, wo unglaublich viele Unternehmen wahnsinnig viel Geld verschwenden.
Jetzt habe ich hier zwei Fragen. Ich würde gerne den mit den Socken kennenlernen, weil ich trage ja keine. Also wie der mich überzeugen könnte, Socken zu tragen.
Na, im Winter schon. Oktober bis Ostern.
Jetzt nicht mehr. Nicht mehr. Ja, nee, ich irgendwie. Aber anderes Thema. Alex, ich bin so jemand, der braucht so auch so ein bisschen einfach und vielleicht auch so mit 3-4 Tools. Jetzt bin ich eine sehr rote Person und fange jetzt überall an. TikTok-Kanal, nach 2 Wochen muss der eigentlich schon loslaufen. Dann machen wir Instagram, dann machen wir noch LinkedIn, dann machen wir noch irgendwie Facebook, dann haben wir das privat und wir haben eine Business-Seite. Das kriegst du ja, also als Geschäftsführer in Daily Business nicht unter. Wie macht man das, dass man diesen langen Atem vielleicht auch behält? Und was würdest du vielleicht einem Management empfehlen, wo sollte man anfangen, um auch ein Gefühl für sich zu bekommen? Weil ich bin wirklich tatsächlich noch 2020, ich denke tatsächlich noch, es sind tanzende Teenager in TikTok.
Also eine Sache, die wirklich wichtig ist zu verstehen, ist, wie der Algorithmus überhaupt funktioniert. Also das Programm dahinter, was entscheidet, ob ich mehr Reichweite bekomme oder weniger. Die letzten Jahre hatten wir einen statusbasierten Algorithmus. Das bedeutet, je mehr Follower ich habe, desto mehr Reichweite bekomme ich. Das war das Problem, wenn ich anfange mit Social Media, dass ich erstmal die Follower alle aufbauen muss, bis ich endlich Reichweite bekommen habe, werde ich ungeduldig und höre auf. Mittlerweile, durch TikTok übrigens, gibt es einen inhaltsbasierten Algorithmus. Das bedeutet, es ist egal, wie viele Follower ich habe. Jeder, der den Podcast jetzt hört, könnte morgen seinen ersten Post auf TikTok machen und könnte mehr Reichweite erhalten, als ich jemals erhalten habe mit all meinen tausenden Followern. Weil der inhaltsbasierte Algorithmus schaut sich nur den einzelnen Content-Piece an und entscheidet, zeigt das den ersten 100, 200 Leuten. Wenn die das gut finden, zeigt das den nächsten 500. Wenn die das gut finden, den nächsten 1000. Wenn die das gut finden, den nächsten 10.000. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, mit dem ersten Post viral zu gehen, wenn ich die Fundamentals, über die wir auch gerne sprechen können, verstehe, was so ein gutes Video einfach ausmacht, was interessant ist. Das zweite, was spannend ist, der Algorithmus erkennt anhand, über was ich spreche, was das Thema ist und zeigt das Leuten, die daran interessiert sein könnten. Das heißt nicht nur, dass ich mir jetzt hinsetzen muss, irgendwelche Ads einstelle etc. Wenn ich über gewisse Themen schnell, kurz und knapp in der richtigen Art und Weise sprechen kann, dann erreiche ich auch automatisch die richtigen Leute kostenlos, ohne dass ich dafür Geld ausgeben muss. Und das ist die große Magie, was ich jetzt mit diesem Gründer heute in dem Podcast auch besprochen habe, die Social Media bietet. Und das ist das einzige Medium, was so etwas kann. Versuch mal beim Radio anzurufen oder beim Fernsehen und sagen, hey, ich habe da was unglaublich Tolles, wann spielst du es mal 30 Sekunden an deine Leute aus? Passiert nicht. Ja, das ist ein großer Punkt.
Aber jetzt nochmal zu Renés Frage mit, ich habe doch eh schon keine Zeit. Heißt es dann, man muss einfach sich ausreichend Zeit nehmen für ein bisschen was, was aber dann wirklich Content hat im eigentlichen Sinne?
Also die meisten Menschen, um von A nach B zu kommen, brauchen erstmal ein Problem. Irgendeine Motivation, die sie dahin treibt. Ja? Die meisten Unternehmen haben heutzutage verstanden, dass Werbung gar nicht so eine doofe Idee ist. So, wer nicht wirbt, der stirbt, ist schon relativ publik. Das heißt, die Frage ist jetzt, wie werbe ich? Gibt einmal die Möglichkeit, ich habe einen Geldbatzen zur Verfügung und ich gebe den irgendwo aus. Die andere Möglichkeit ist, ich habe Zeit als Beispiel. Die andere Möglichkeit, ich habe beides. Ja? Und ich investiere ein bisschen Zeit und ein bisschen Geld beispielsweise. Das muss jeder selber wissen, wo er gerade steht. Kleinere Unternehmen sicherlich haben mehr Zeit. Das ist der große Vorteil von kleineren Unternehmen. Für die ist Social Media gesetzt. Größere Unternehmen haben die Auswahl. Die können auch Fernsehwerbung machen, die können Radiowerbung machen etc. Da macht es in meinen Augen Sinn, im Unternehmen zu schauen, wer könnte im Unternehmen ein Gesicht sein. Weil Menschen folgen Menschen. Es ist viel einfacher, eine Personal Brand aufzubauen. Und gibt es ganz, ganz tolle Beispiele. Mein Lieblingsbeispiel ist der CEO von T-Mobile USA, John Legere, heißt er, glaube ich, hat Millionen von Follower und ist eine wahnsinnig tolle Figur, so rein Social Media mäßig. Und ich finde, jeder CEO, der sich traut, vor die Kamera zu treten, mit der richtigen Ausbildung, die er bekommen kann, sollte das eigentlich tun. Weil wenn man sich die ganz großen amerikanischen Marken anschaut, denkt man meistens an eine Person. Mhm. Jeff Bezos, Amazon. Mark Zuckerberg, Facebook. Elon Musk, alle möglichen Firmen. Ja. Mhm. Also es macht unglaublich viel Sinn, als Person augenscheinlich zu werden und etwas Zeit rein zu investieren. Jetzt komme ich auf eine Zeitfrage zu setzen. Ich zum Beispiel habe auch viel zu tun. Ich gebe dem Ganzen eine halbe Stunde die Woche und bespiele alle Kanäle durch einen gescheiten Prozess. Das heißt, es wurden die Skripte geschrieben, ich habe einen Teleprompter vorweg, manchmal brauche ich ihn nicht. Die halbe Stunde hat mein Team und danach geht es in die Post-Production weiter. Das heißt, es geht nicht darum, jetzt stundenlang auf Social Media zu verbringen. Es geht darum, eine halbe Stunde, wenn es sinnvoll ist, und wenn man sich überlegt, ich glaube, jeder CEO, wenn er ihm sagt, du kriegst 20 Millionen Impressionen im Jahr, und ich brauche eine halbe Stunde in der Woche von dir, dann sieht die Sache schon viel besser aus, glaube ich.
Ein fairer Punkt, ja.
Mit dem richtigen Team, das René offensichtlich hat, das weiß ich. Und du machst es ja auch extrem gut, René.
Vielen Dank.
Cirato ist ja nach außen hin schon auch viel René Troche.
Ja, das ist auch sicherlich so gewollt.
Weil wenn hoffentlich,
ja. Braucht es irgendwie so ein Gesicht für ein Unternehmen. Ich glaube, da bin ich total bei dir. Und wir haben das jetzt auch gemerkt. Wir haben, ich sag mal, fast anderthalb Jahre gebraucht, um 1000 Follower auf LinkedIn zu kriegen als Unternehmen und haben dann eigentlich in den folgenden 3 Monaten, 4 Monaten jetzt auf 2000 schon erhöht. Also das heißt, diese, ja, cool. Und das für ein Unternehmen, was jetzt irgendwie seit 18 Monaten am Markt ist, ist das schon gut und das spielt sicherlich dann auch damit rein, dass das dann schneller geht, wenn du da ganz gut produzierst. Aber ich habe noch ein paar andere Fragen auch zu deinem Unternehmen. Erstmal vielen Dank. Du hast ja ein sehr junges Team und du hast jetzt 11 Mitarbeiter, glaube ich. Hast du dich bewusst für so ein junges Team entschieden, so diese Generation Z, die auch, ich sag mal, damit aufgewachsen ist mit dem ganzen Thema? Weil hätte ich auch sagen können, Leute wie in meinem Alter, Mitte 40, Anfang 50, die ich vielleicht aufgleisen will mit dem Thema? Oder wie kam es dazu?
Also ich glaube, Social Media ist schon mal ein sehr affines Thema für die Gen Z. Also wenn ich mir anschaue, welche Bewerbungen wir reinbekommen, würde ich schon sagen, dass 80-90% unserer Bewerbungen sind sehr junge Menschen, die es einfach cool finden, in der Agentur zu arbeiten. Ich glaube, jemand Älteres geht dann vielleicht eher in einen Konzern, eher in eine größere Struktur. Wir sind halt ein sehr kleines Team. Anfangs war es auch so, wenn ich mal zurückgehe an die Anfangszeiten, da hätte ich mir überhaupt keinen Senior oder Associate Director oder irgendwie sowas leisten können. Da war ich froh, dass ich einen Werkstudenten hatte und den bezahlen konnte. So fing es quasi an. Jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, ist es mir total gleich. Ja, wir haben Ältere, wir haben Jüngere. Klar, Gen Z ist sehr nah am Zeitgeschehen. Das sind Digital Natives. Die wachsen damit auf. Die verstehen Social Media sehr gut. Und wir haben auch die Strukturen, dass wir jedem durch unsere eigene Akademie das Zeug beibringen können, wenn er es nicht versteht. Das heißt, mir ist immer verdammt wichtig, dass jemand wirklich Lust drauf hat. Dann, dass er kommunikativ ist. Und dass er eine gute Einstellung im Leben gegenüber hat. Das sind so die drei Sachen, auf die ich achte, wenn ich jemanden einstelle. Ob der jetzt 20, 30, 40, 50 ist, ist mittlerweile für mich zweitrangig. Aber bei uns sind sehr, sehr viele sehr junge.
Kann Social Media oder dieses Thema Social Media, kann das eine Unternehmenskultur entstehen lassen?
Also mein bestes Beispiel ist mit dem Kunden GHD, mit dem ich vor 5 oder 6 Jahren mal angefangen habe zu arbeiten. Und anfangs war Social Media da sehr verpönt. Ja, fanden die nicht so spannend. Und auch die Personen, die ein, zwei, die da gearbeitet haben, haben es anfangs so, wurden eher ein bisschen belächelt. Ja, was machen die da? So ein bisschen Bilder schubsen und sowas. Irgendwann wurde dieser Kanal so groß, dass alle anderen Abteilungen gesagt haben, ey, kannst du bitte noch unseren Recruiting-Auftrag hier posten und dir die Partnerschaft mit dem. Also es ist ein Kommunikationstool. Ja, das heißt Social Media für einen Grund. Es geht um ein soziales Netzwerk. Und was ich sehe, ist, wenn du den Leuten ein Gehör gibst, also dass sie gesehen werden in einer Welt, wo jeder spricht, wer hört zu, dann kann es ein sehr tolles Tool sein, um die Unternehmenskultur nach vorne zu bringen, auch nach außen zu zeigen, mal jemanden zu interviewen, mal jemanden zu zeigen, der ist seit 2 Jahren, 3 Jahren, 4 Jahren hier, der fühlt sich hofiert. Also es ist ein Tool in vielerlei Richtungen, wo es Vorteile gibt, wenn man es richtig einsetzt und wenn man es wirklich auch zentral integriert. Mhm.
Du bist dran.
Ja, in der Tat. Ich habe nämlich so unfassbar viele Fragen und wir haben ja nur die Zeit, die wir halt sonst uns immer Zeit nehmen. Super spannend. Ich habe zwei, wenn ich darf. Wir haben ja gestartet mit dem Thema, vielleicht nicht gestartet, aber irgendwann kam das Thema KI auf jeden Fall. Und ganz ehrlich, auch wenn ich mich als sehr technologieoffen bezeichnen würde, ich habe schon ein bisschen Schiss, wenn ich Chatty noch mehr nutze, um Posts zu schreiben oder vielleicht auch mal mehr Beiträge oder es mehr zu automatisieren, so ein bisschen meine Seele verliere. Hm. Wie siehst du das?
Ich denke, dass jedes Tool eine Chance und ein Risiko gibt. Mhm. Die Frage ist, wie du es nutzt. Und bei ChatGPT gibt es einmal die Möglichkeit, sowas zu schreiben wie, schreib mir einen Beitrag über das Thema XYZ. Eine andere Möglichkeit ist, schau mal her, das waren meine 3-4 besten Beispiele, also das waren meine 3-4 besten Beiträge. Schreibe in dem Schreibstil bitte über das Thema XYZ. Mhm. Dadurch wird es näher an meinen Schreibstil rangehen. Und grundsätzlich darf man eine Sache nicht vergessen, und zwar, dass künstliche Intelligenz immer nur so gut ist wie derjenige, zumindest aktuell noch, der davor sitzt. Mhm. Das heißt, die letzten 10%, 20%, 30% sollte ich noch selbst übernehmen. Aber es ist ein tolles Tool, um auf die 70%, 80% zu kommen.
Ja.
Und ich verkünstle mich dann an den 10%, 20%, um es wirklich so zu machen, dass es auf mich passt.
Und da eben auch der Bezug zu Renés Frage. Ich glaube, das ist ja mit das, was dir am meisten Zeit kostet. Erstmal so auf so ein, ja, zu beginnen und erstmal einen Rohentwurf zu haben über den Post. Von daher, okay, hast mich schon mal beruhigt. Und bevor ich jetzt nochmal an René übergebe, was ist denn das Nächste nach LinkedIn? Also gibt's da irgendwas? Weil ich finde jetzt schon, dass wir jetzt am Anfang oder auch ich ganz bescheiden relativ früh angefangen habe, da auch sehr persönlich auch zu werden, was, denke ich, gut ankam bei manchen. Was ist denn der nächste Schritt? Also gibt's da aus deiner Sicht irgendeine Plattform, die jetzt dann irgendwo im Hintergrund kommt oder ist jetzt erst bei LinkedIn gesetzt für die nächsten 2 bis 5 Jahre?
Super spannende Frage, die auch echt oft gestellt wird, so what's the next big thing? Und wenn ich so meinen Werdegang anschaue, war ich nie so der Nostradamus, der sagt, in den nächsten 5 Jahren wird dies und das passieren, sondern wo ich extrem gut drin bin, ist, wenn etwas kommt, drauf zu springen, zu testen, funktioniert's, und wenn es funktioniert, die Welle mitzusurfen und damit zu wachsen. Damit meine ich jetzt, wenn man LinkedIn als eine Plattform anschaut, was jetzt super funktioniert, ist zum Beispiel LinkedIn-Videos. Mhm. Warum? Weil LinkedIn, genauso wie alle anderen Plattformen, auf diese TikTokifizierung setzen und 9:16 Videos eingeführt haben. Ich zum Beispiel hatte in den letzten 90 Tagen, glaube ich, 2,5 Millionen Impressionen auf LinkedIn, nur mit Videos. Ja, was super spannend ist. Mhm. Das heißt, anstatt sich eine komplett neue Plattform abzuwarten, die richtige Zeitpunkt ist jetzt.
Ja? Für Video
ja. Auf LinkedIn zum Beispiel. Mhm. Ja? Aber auch Lead Generation funktioniert super gut auf LinkedIn, ja? Wo ich irgendein super wertvolles Tool zur Verfügung stelle, eine Checkliste, ein PDF, irgendetwas, was meine Zielgruppe wirklich interessant findet. Und dann bringe ich sowas wie, like diesen Beitrag, kommentiere und schick mir eine Vernetzungsanfrage und du kriegst es kostenlos. Klappt super. Ich habe da zig Posts schon gemacht. Mein Bester hat, glaube ich, 6.000 Kommentare. Er hat 1 Million Leute erreicht und es waren 6.000 Leads, ja, die ich dann immer rausfiltern musste, kostenlos auf Basis von einem coolen Lead-Gen, was in dem Fall 10 professionelle ChatGPT-Befehle war, um den Bogen wieder zu spannen. So, was viele Leute zu diesem Zeitpunkt einfach spannend fanden. Also die Reichweite ist da, ist so ein bisschen, was Tony Robbins sagt, it's never a lack of resources, it's only a lack of resourcefulness. Ja, es geht um diese Findigkeit, die ich rausbekommen muss.
Ja, für alle da draußen, die jetzt Angst haben, der Philipp wird ja morgen das mit den Videos noch nicht starten. Und wenn nicht, dann, wenn das doch machen sollte.
Ich glaube, ich werde da extrem gut drin sein, ja, wenn du mich supportest.
Vielleicht singst du auch.
Nein.
Nein. wir sind in der Crunch-Time.
Was heißt das?
Ja, wir sind schon in den letzten Zügen und wir sind schon wieder fast durch. Wir müssten noch so 3 Fragen vielleicht, Philipp. Du noch eine, ich noch eine und dann unsere letzte gemeinsame.
Ja, du, ich plane gerade noch mein erstes Video. Frag du noch.
Ja, also jetzt will ich nicht fragen, was in 5 Jahren ist oder so, sondern ich würde gerne eine andere Frage stellen. Wenn du für einen Tag ein Talent hättest, welches Talent hättest du gern?
In die Zukunft schauen.
Um was zu bewirken.
Aber was zu bewirken, das geht so ein bisschen in die Frage rein, die mir jemand gestellt hat. Und zwar, wenn du eine Nachricht schicken könntest an alle Menschen, die auf Facebook sind, ja, an die 3 Milliarden Leute, was würdest du, wie würde die Nachricht aussehen? Und mein erster Impuls war, wie kann ich helfen? Und ich glaube, dass das so ein bisschen meine DNA widerspiegelt. Ich sage auch immer, ich will nicht das höchste Gebäude bauen, sondern das glücklichste. Also in meiner DNA ist tief drin, wie kann ich am besten helfen? Und wenn ich das jetzt in ein Talent rausbringen würde, wäre es wahrscheinlich, Menschen zu helfen, self-aware zu sein. Weil ich glaube, die größte Schwierigkeit für viele ist, dass sie einfach aktuell nicht wissen, was kann ich wirklich gut? Weil ich glaube, viele leben nach diesem Follow Your Passion, was ich echt schwierig finde. Weil erstens, deine Leidenschaft ändert sich über die Zeit. Zweitens, nur weil du leidenschaftlich über etwas bist, bist du nicht unbedingt gut. Ja, wenn man sich so die erste Staffel von The Voice und Germany's Next Topmodel und wie sie alle heißen, DSDS anschaut, sind nicht unbedingt gute Sänger, aber die sind sehr leidenschaftlich. Und wir leben nun mal in einer Welt der Meritokratie, wo irgendwo dein Output dahingehend gemessen wird, wie du anderen Menschen hilfst. Und das Dritte ist, diese Eigenschaft Follow Your Passion ist sehr me-centered. Und ich glaube, man sollte sich überlegen, wie kann ich anderen helfen? Und ich glaube auch, wenn du wirklich gut in etwas bist, dann entwickelt sich daraus auch eine Leidenschaft. Das heißt, die eine Sache, das eine Talent wäre, dass ich jemanden anschauen könnte und sagen könnte, du kannst das, mach das.
Ich glaube, der Philipp brauchst du ein bisschen länger, Alex, jetzt. Aber du hast noch eine Frage vielleicht, Philipp.
Bei was brauchst du länger?
Ja, was du gut kannst.
Ich glaube, da wird es einfach schwer auszuwählen.
Oder so.
Das war schon ein bisschen Tony Robbins-mäßig, oder?
Aber großer Fan, ja.
Ja, ich höre es raus. Spannend. Das war jetzt echt eine gute Frage. Ich hätte eigentlich noch gerne eine Führungsfrage gestellt, aber ich glaube, das würde den Rahmen sprengen. Hm. Vielleicht ist es auch so ein Teaser.
Dann stell doch die letzte Frage.
Ja. Und zwar stellen wir immer noch eine letzte Frage. Möglichst konkret, kann auch wirklich was vermeintlich Kleines sein. Auf was freust du dich als nächstes?
Ich freue mich, mit meiner Freundin über Silvester wegzufahren, um mal wirklich abzuschalten. Für mich bedeutet immer, selbst für jemanden, der wahnsinnig gern arbeitet, so 20. zwischen 20. und 23. Dezember, wenn wir halt dann schließen, ja, 2 Wochen ist dann wirklich zu bei uns. Und das ist für mich so eine Zeit, wo ich resümiere, wie das Jahr war, wo ich wirklich das einzige Mal im Jahr wirklich runterkomme. Und jeder weiß, wenn er so ein bisschen einen Hang zu Workaholic hat, dass die Familie so ein bisschen darunter leidet. Und deswegen freue ich mich besonders für sie auch, dass wir gemeinsam dann irgendwo ab in den Süden fliegen und es uns gut gehen lassen. Darauf freue ich mich.
Aber das heißt nicht Digital Detox, oder? Also du hast das schon, bist immer noch online.
Ich bin tatsächlich immer online. Allerdings habe ich mir so eine App, und die kann man sich wirklich auch aufschreiben, OneSec, geholt. Die fragt dich jedes Mal, wenn du eine App öffnest, wo du denkst, ah, hast du ein bisschen Suchtpotenzial, ob du die wirklich öffnen möchtest. Ja, also kann ich jedem empfehlen, die zu installieren. Die heißt OneSec, ist kostenlos, und dann kommt, sieht man so, das will ich wirklich? Und dann sage ich meistens, ah nee, doch nicht. Und dann ist man wieder raus, um so ein bisschen Entzug zu betreiben.
Mhm. Wow. Wir haben viele konkrete Tipps heute bekommen. Vielen Dank.
Das war echt gut.
Ja.
Es ist manchmal echt nicht leicht, gute, konkrete Tipps zu kriegen. Aber das war das zweite Mal schon, Alex, dass ich die mitgenommen habe. Vielen, vielen Dank, dass du das zweite Mal bei uns im Office warst. Und vielleicht treffen wir uns mal bei dir in den Heiligen Hallen. Würde ich mich auch mal gerne umschauen, wo deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sitzen, wie die Kultur ist. Man merkt es ja manchmal, wenn man so reinkommt, wie dann auch die Stimmung ist. Ich sag vielen, vielen Dank. Es hat mir unheimlich viel Freude gemacht. Vielen Dank, Philipp. Vielen Dank an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr wieder dabei wart. 5 Sterne.
Helfen.
Helfen,
ja.
Auch uns.
Mhm.
Und Alex, wie hat es dir gefallen?
Sehr gut. Vielen Dank auch an euch.
Sehr gern. Und dann mache ich noch ein bisschen Werbung für dich. Also man sollte dir natürlich folgen. Gell? Und meine Kontaktanfrage an dich bestätigst du bitte auch noch. Du machst Keynote, Speeches, Reden, du berätst aber eben auch vor allem. Wir werden es entsprechend verlinken in den Shownotes. Voll schön, dass du da warst. Weiterhin schau da raus und gib uns ein Zeichen, wenn du wieder so einen Trend entdeckst, wo wir auch mit aufspringen sollten. Bis
und
bald.
Und wenn du Philipp Talent siehst, ruf mich an.
Nicht zuerst. Ciao.
Ciao.
Herz und Fuß. 2 Freunde im Gespräch. Soll euch, uns und mich auf neue Gedanken bringen. Weil man, wenn man mit jemand anderem spricht,
immer auch ein bisschen was Neues über sich selbst herausfindet.